Gespräch.
Die selige Regina Protmann war für das Ermland eine wichtige Person. Sie gründete den Orden der Katharinenschwestern, der seinen Ursprung in Braunsberg hat, heute aber nicht nur regional aktiv ist. Vorgestern, vor 400 Jahren, ist sie gestorben. Uwe Hankamp hat Domherr André Schmeier zu ihrem Leben befragt.
Wer war denn Regina Protmann? Was wissen wir denn über ihr Leben?
Regina Protmann wurde 1852 in Braunsberg geboren. Sie war die Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns, Peter Protmann. Ihr Onkel war Ratsherr in Braunsberg, sodass sie also wohlbehütet und in einem wohlhabenden Hause aufgewachsen ist. So wie jedes andere Mädchen auch aus diesen Verhältnissen, liebte sie den Wohlstand, schöne Kleider, gesellige Feste, ein typisches Leben eines jungen und sicherlich auch verwöhnten jungen Mädchens.
Das heißt, selbst damals konnte man sich dann auch schon eine Ausbildung für so eine Tochter leisten, oder?
Ja, das, was wir wissen, ist also, dass Regina eine gute Ausbildung genossen hat und wie ihr Biograf dann auch schreibt, sie war dermaßen von Natur im Reden begabt und ihre Art und Weise, sich zu benehmen, vor Hohen und Niedrigen, sowohl anständig, höflich, freundlich und bescheiden und ihre Rede so verständig und kräftig, dass sie alle für sich gewann.
Das sind ja schon mal sehr gute Voraussetzungen als Führungspersönlichkeit. Sie gehörte zu den Oberen der Gesellschaft, aber was ist denn dann passiert?
Ja, die Zeit, in der Regina lebte, war die Zeit der Reformation und auch der Gegenreformation. Das war natürlich auch im Ermland damals das aktuelle Thema überhaupt. Der Bischof von Ermland hatte Jesuiten ins Ermland geholt, um in der Gegenreformation tätig zu werden. Und sicherlich von den Predigten der Jesuiten beeinflusst, hat Regina einen radikalen Lebenswandel vollzogen. Sie hat sich also aus dem wohlhabenden Elternhaus zurückgezogen. Mit zwei ihrer Gefährtinnen ist sie in ein baufälliges Haus in Braunsberg gezogen und hat dort in völliger Armut, aber fröhlich und guter Dinge im Gebet eine erste kleine Gemeinschaft gegründet.
Das erinnert so ein bisschen an Franz von Assisi, an die Franziskaner. Was haben die denn gemacht? Früher war es ja so, man saß im Kloster und hat so dort gebetet und war still für sich. Ihre Gemeinschaft hat das anscheinend nicht gemacht.
Nein, sondern Mutter Regina als Mutter der ersten kleinen Gemeinschaft hat also von vornherein gesagt, dass man nicht nur Gott im Gebet finden kann, sondern dass man ihn vor allen Dingen auch findet in den Brüdern und Schwestern, gerade auch in denen, die der Hilfe bedürfen. Das heißt, die Schwestern sind also auch zu den Menschen gegangen, haben sich der Kranken angenommen, haben sich um Mädchen gesorgt, dass sie eine gute Ausbildung bekamen, was ja damals nicht selbstverständlich war, vor allem für Mädchen aus den einfacheren Schichten, und haben sich auch um die Ausstattung der Kirchen bemüht.
Das klingt natürlich alles sehr arbeitsam und tätige Nächstenliebe im weitesten Sinne. Wie ist jetzt daraus dann dieser Orden entstanden?
Also das, was Regina mit zwei Gefährtinnen begonnen hat, muss wohl auf andere Mädchen ihrer Zeit eine gewisse Ausstrahlung gehabt haben, sodass sich ihr also immer mehr angeschlossen haben, sodass innerhalb weniger Jahren eine größere Gemeinschaft von jungen Mädchen entstand, die auch Bestand hatte. Das hat dann Regina bewegt, eine Regel zu schreiben, damit diese Gemeinschaft von jungen Mädchen eben auch eine Regel hat, nach der sie lebt und arbeitet und betet. Diese Regel schrieb sie nach 12 Jahren und sie wurde am 18. März 1583 vom damaligen Bischof Martin Kromer kirchlich bestätigt. Darin wird besonders die Krankenpflege ausdrücklich erwähnt.
Außerhalb des Klosters, das war ja schon ungewöhnlich, besteht die Regel dann noch bis heute?
Sicherlich nach wenigen Jahren hat Mutter Regina schon diese Regel überarbeitet, denn bereits im Jahre 1602, am 12. März, wurde eine zweite Regel von einem päpstlichen Legaten bestätigt. Und das Besondere daran war, dass es das erste Mal war, dass die Kirche eine Regel bestätigt hat von einer Gemeinschaft, die eben nicht abgeschieden für sich in Klausur lebt, sondern nach draußen geht und tätig in der Nächstenliebe ist.
Jetzt heißt es ja Katharinenschwestern. Warum gerade Katharina?
Also wenn man mal in Braunsberg ist, kann man feststellen, dass die Pfarrkirche die ganze Stadt überragt. Ein großer, wuchtiger Bau. Im Schatten dieser Kirche ist Regina Protmann aufgewachsen und die Pfarrkirche hat den Titel der heiligen Katharina von Alexandrien. So lag es also nahe, dass Regina auch ihre junge Gemeinschaft unter den Schutz dieser Pfarrheiligen gestellt hat.
Jetzt ist sie dann gestorben, 18. Januar 1613. Diese Verehrung von solchen Persönlichkeiten ist ja häufig verbunden mit Reliquien. Gibt es sowas von Regina Protmann auch?
Ja, Regina Brotmann ist in der Katharinenkirche beigesetzt worden und natürlich als Gründerin dieser Ordensgemeinschaft immer schon verehrt worden. Als die Schwestern 1945 von Braunsberg aus auf die Flucht gegangen sind, haben sie die sterblichen Überreste von Regina Brotmann mitgenommen und sind damit bis nach Heiligenbeil gekommen. Im Heiligenbeiler Kessel war es dann relativ gefährlich, sodass man die Reliquien nicht der Zerstörung preisgeben wollte, sodass man sie in einem Wohnhaus unter dem Dach irgendwo zwischen den Balken im Sand vergraben hat. Und dort haben diese Knochen von Regina Brotmann die Jahre überdauert. Erst nach der Wende ist es dann möglich geworden, nachdem das Königsberger Gebiet nicht mehr militärisches Sperrgebiet war, nach Heiligenbeil zu fahren. Und nach Beschreibung von alten Schwestern hat man dieses Haus gefunden und auf dem Dachboden, also auch im Sand, wirklich die Überreste von Regina Brotmann wieder entdeckt.
Das heißt, diese Verehrung gab es also schon. Jetzt heißt sie ja die selige Regina Brotmann. Wann wurde sie denn offiziell selig gesprochen?
Also offiziell selig gesprochen wurde sie am 13. Juni 1999 von Papst Johannes Paul II. In Warschau.
Und seither wird sie dann als Selige verehrt. Und die Katharinenschwestern, die gibt es weiterhin, auch mit denselben Tätigkeiten?
Die Katharinenschwestern gibt es weiterhin. Sie sind heute verteilt über viele Länder der Erde, in Deutschland, in Polen, in Litauen, in Weißrussland, in Brasilien, in Togo und ich meine auch jetzt neuerdings auf den Philippinen. Und mit denselben Tätigkeiten. Sie haben ihr Ursprungscharisma bis heute bewahrt und versuchen es durch ihre Tätigkeit weiterzugeben.
Das war Domherr Andres Schmeier im Gespräch mit Uwe Hahnkamp über die Gründerin des Ordens der Katharinenschwestern, die selige Regina Brotmann.
Beitrag.
Seit kurzem gibt es in Heilsberg eine Ortsgruppe des Bundes der Jugend der deutschen Minderheit in Polen. Uwe Hahnkamp hat sich bei Natalia Krynicka und Artur Damschel schlau gemacht, wie die Gruppe entstand und was sie vorhat.
Vor einigen Jahren gab es intensive Bemühungen für eine bessere Kooperation der jungen Menschen der deutschen Minderheit in Ermland und Masuren miteinander, Strukturen zu schaffen. Ein Vorschlag war die Einbindung in den Bund der Jugend der deutschen Minderheit in Polen, BJDM. Das scheiterte unter anderem am Unwillen der Jugendlichen, solchen Strukturen beizutreten. Jetzt gibt es eine Ortsgruppe des BJDM in Heilsberg. Woher kommt die Idee? Was war der Anstoß? Dazu Artur Damschel.
Właśnie podczas tego jak patrzyliśmy, jak inne grupy BJDM-u pracują ze sobą, właśnie tutaj grupy ze Śląska, jak inne grupy mają własne projekty, mogą coś działać, realizować, prawda? Padł pomysł na szkoleniu liderów grup młodzieżowych. Czemu nie? Czemu my byśmy nie mogli spróbować otworzyć czegoś takiego, napisać własny projekt, postarać się zebrać ludzi i coś organizować, kultywować tą kulturę taką niemiecką, która też jest w nas po części, bo my mamy pradziadków, prababcie, babcie też z korzeniami. I też jakoś zapoznawać się i zbierać ludzi, niekoniecznie z takimi korzeniami niemieckimi, po prostu których interesuje również kultura niemiecka.
Im Theaterstück Der vierte Platz spricht Artur Damschel Deutsch, im Alltag Polnisch. Woher sein Interesse an der deutschen Kultur? Wie sind seine Wurzeln?
Ja mam korzenie niemieckie od mojej mamy strony. Babcia była Niemką, prababcia również, dziadek był Polakiem i tak po prostu wyszło, że mam korzenie niemieckie.
Und seine Sprachkenntnisse?
Trenuję, uczę się jakiekolwiek wymiany, wyjazdy do Niemiec. Staram się wszystkiego łapać, żeby te niemieckie jak najbardziej szkolić.
Die zweite Initiatorin der BJDM-Ortsgruppe ist Natalia Krynicka aus Heilsberg. Obwohl sie in Elbing Deutsch studiert, ist sie nervös. Immerhin.
Mein erstes Mal.
Das erste Interview. Ihr wart auf der Jugendgruppenleiterschulung in Weber. Und dann habt ihr entschieden, warto rizikować, pamiętam, eine BJDM-Gruppe aufzumachen. Was wollt ihr erreichen?
Das ist für mich die große Herausforderung. Und ich mag Deutsch, ich mag die Leute kennenlernen. Das ist das, was ich mag, was mich fasziniert. Dank BJDM kann ich entwickeln, kann ich auf Deutsch mit den Leuten sprechen.
Was ist das erste Projekt, das die Mitglieder der Gruppe verwirklichen wollen?
Będzie to projekt o historii Prusach Wschodnich, będzie on także połączony z promocją BJDM-u.
Die geplante Umsetzung dieses Projekts Anfang Januar 2013 hat nicht geklappt. Sie musste wegen der zu diesem Zeitpunkt fehlenden finanziellen Unterstützung auf voraussichtlich März verschoben werden. Wie soll das Projekt denn ablaufen? Wie sieht die konkrete Planung aus?
To będą warsztaty właśnie historyczne u nas w Lidzbarku. W pierwszej części odbędą się warsztaty historyczne. Będziemy mieli historyka, który będzie opowiadał o Prusach Wschodnich. Druga część jest zaplanowana, będzie to taki spacer po mieście, gdzie uczestnicy będą mogli robić zdjęcia Lidzbarka Warmińskiego. Będą mieli także stare zdjęcia i potem będziemy je razem porównywać.
Das ist schon sehr genau ausgearbeitet. Doch auch danach wollen die Jugendlichen die Hände nicht in den Schoß legen. Gibt es noch weitere Ideen, die in der näheren Zukunft Gestalt annehmen können? Noch einmal Natalia Krenicka.
Tak, planujemy jeszcze zrobić Europejski Dzień Języka u nas w Lidzbarku, a także myślimy razem z Kamilą Mańką o jakimś poważniejszym, takim dłuższym projekcie trzydniowym. Być może będzie to jakaś konferencja młodzieżowa.
Die Ortsgruppe des BJDM in Halsberg hat sich also einiges vorgenommen. Doch bei dem derzeitigen Engagement sollte es kein Problem sein, die Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.
Das war ein Beitrag von Uwe Hankamp über die Ortsgruppe des Bundes der Jugend der deutschen Minderheit in Polen in Heilsberg. Vielen Dank an Natalia Krynicka und Artur Damschel für die Informationen.
Beitrag.
Jede und jeder, die oder der ein Handy hat, verschickt Kurznachrichten oder kurz gesagt SMS. Das war nicht immer so, erst seit 20 Jahren gibt es diese Möglichkeit. Uwe Hankamp hat sich auf dem Radioseminar Ende letzten Jahres bei einigen Teilnehmern erkundigt, was die SMS für sie bedeutet und ob es sie in Zukunft weitergeben wird.
SMS oder Short Message Service ist heute etwas Alltägliches und ab und zu nervt sie auch. Doch wer erinnert sich noch an die SMS-freie Zeit vor 21 Jahren? Erfunden wurde das Ganze als Mittel der Netzbetreiber, Kunden über Störungen oder anderes für sie Wichtige zu informieren. Mit der ersten privaten SMS am 3. Dezember 1992 und der Begeisterung der Teenager änderte sich das. Doch welche Bedeutung hat die SMS für Menschen, die damit aufgewachsen sind? Dazu Adrian Meinke aus Die Witten.
Tak, całe życie miałem SMS-y, bardzo z nich korzystałem, ale głównie wcześniej. Teraz to bardziej rozmowy telefoniczne niż SMS-y, bo wiadomo, za mało treści przekazujemy. No i głównie na studiach wykorzystuję, żeby do chłopaków coś czasami napisać.
Für Monika Krzęzek aus Lindenort bei Ortelsburg ist sie wichtig, aber nicht so wie für manche Altersgenossen.
Dla mnie SMS nie jest rzeczą, bez której można się obyć, ale bardzo mi ułatwia życie. Wiem, że są wśród moich rówieśników takie osoby, które bez telefonu nie mogą wytrzymać godziny.
Der Rekord, den sie im Internet ausfindig gemacht hat, liegt bei über 14.000 SMS im Monat, also im Durchschnitt alle 3 Minuten eine SMS. Die Rekordhalterin ist übrigens gerade einmal 13 Jahre alt. Stefan Tierfelder gehört zu der Generation, für die die SMS zur E-Mail dazukam.
Mein erstes Handy habe ich 2002 mir zugelegt, habe dann natürlich erst da angefangen zu SMSen. Ich kann mich erinnern, meine erste SMS, da konnte ich überhaupt nicht mit dem Handy umgehen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um diese SMS zu verfassen. Aber natürlich ist es einfach ein Medium, was sehr geschickt ist. Man kann sich ja nicht immer persönlich sprechen und man erreicht sich auch nicht immer am Telefon. Da kann man sich schnell eine wichtige Information per Textnachricht zukommen lassen. Also ich benutze das regelmäßig.
Er findet aber, und das ist ein typischer Generationenunterschied, 160 Zeichen zu kurz. Auch eine gewisse Skepsis zum Handy allgemein ist anders als bei den Jüngeren.
Wenn man eben auf der Straße ist und jemand spricht komischerweise mit sich selbst oder so, also das ist schon eine eigenartige Sache, was Handys anbelangt, also das finde ich nervig. Und wenn sich alle nur noch mit ihrem Telefon beschäftigen, anstatt sich zu unterhalten, es ist eine große Individualisierung des Lebens. Man hat seine Freunde irgendwo auf der Welt, gar nicht vor Ort und lernt gar niemanden mehr kennen, denn man kann ja zeitversetzt und ortsversetzt kommunizieren.
Doch wird uns die SMS weiter erhalten bleiben? Adrian Meinka ist skeptisch.
Sądzę, że nie. Teraz jeśli operatorzy nie wykorzystają tego, że Facebook czy inne środki takie jak gadu-gadu, Facebook, internet są darmowe, no to SMS-y upadną. Ludzie będą wolić dzwonić niż pisać.
Monika Krzęzek sieht die Chancen etwas besser und zwar wegen der technischen und finanziellen Einschränkungen für Internet auf Handys.
Facebook może zastąpić SMS-y, ale tylko wtedy, kiedy operatorzy obtanią połączenia internetowe przez telefon. Bo myślę mimo wszystko, że jeśli nie zmniejszą opłat za Internet w komórkach, to SMS jednak będzie funkcjonował.
Stefan Tierfelder ist nicht besonders erbaut von den modernen internetfähigen Handys und plädiert für die SMS. Hält er ihre Zeit dennoch für abgelaufen?
Ich denke ja, aber ich persönlich mag diese Smartphones nicht. Also um praktisch die SMS zu ersetzen, muss man ja einen ständigen Internetzugang haben, mit sich herumtragen. Und dann gibt es ja sozusagen dieses Chatten, das ist ja nichts anderes, also Chatten über Facebook oder so. Also da ist mir schon die alte SMS, das alte Handy noch lieber. Da bin ich vielleicht schon wieder zu alt, um das dann so schnell bewältigen zu können mit diesem Smartphone. Da hat man dann halt irgendwann mal Stress oder sowas und dann trifft man die Tasten nicht auf dieser glatten Fläche und das ist mir dann schon wieder zu viel. Aber die Technik streitet halt eben voran. Ne?
Uwe Hankamp informierte sie über die Rolle der SMS im Alltag von jungen Menschen und die Überlebenschancen, die sie der SMS einräumen.